Bevor wir anfangen mit dem Vortrag, vielen Dank, möchte ich Sie alle begrüßen. Zunächst mal bitten, alle Mikros auszuschalten. Also schalten Sie bitte alle Ihr Mikro aus. Begrüßen zu unserem zweiten Corona-Kolloquium. Heute mit dem Thema Corona und Steuerrecht, also die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Steuerrecht. Bevor ich jetzt die beiden Referenten vorstellen möchte, ein Hinweis zum Thema Datenschutz. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und soll veröffentlicht werden. Das heißt, wenn Sie Fragen stellen, werden diese Fragen ebenfalls veröffentlicht. Wenn Sie anonym bleiben wollen, können Sie die Fragen im Chat stellen. Ich werde sie nachher dann öffentlich vorlesen. Die beiden Referenten werden jetzt einen Vortrag halten, der zwischen 30 und 45 Minuten geht. Im Anschluss haben Sie dann Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich werde die Fragen dann vorlesen. Wenn die Zeit nicht reichen sollte, dann haben Sie auch Gelegenheit, die Fragen noch per E-Mail an uns zu stellen. Wir leiten sie dann an die Referenten weiter und die Referenten werden die Fragen dann beantworten. So, zunächst ein paar Worte noch zu den Referenten, bevor ich dann an die Kollegin Dölker übergebe. Professor Dr. Angelika Dölker ist Professorin an der Universität, Finanzbeamtin in Düren und sie ist Direktorin des Instituts für internationales Steuerrecht. Ja, noch ein bisschen an alle Mikros auszuschalten. Ich höre es sehr schlecht hier. In ihrer Forschung auch mit Fragen des internationalen und europäischen Steuerrechts überwiegend. Professor Dr. Lars Zipfel, den wir nachher auch hören werden, ist ebenfalls Professor in der Fakultät 2, Direktor des Instituts für Unternehmenssteuer und Unternehmensnachfolge. Er beschäftigt sich überwiegend mit dem Unternehmenssteuerrecht in seiner Forschung und wird in seinem Vortrag schwerpunktmäßig das Thema der Gewerbesteuer behandeln, was ja für die Kommunen eine erhebliche Bedeutung aufweist. Dann möchte ich jetzt gleich weitergeben an die Kollegin Dölker und wir freuen uns alle auf einen spannenden Vortrag.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Nur eine ganz kleine Korrektur zur Person. Ich komme also nicht aus dem höheren Team der Finanzverwaltung, sondern ursprünglich von der Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, aber macht. Ich bin trotzdem jetzt seit einigen Jahren als Professorin hier an der HVF und möchte gerne mit Ihnen einiges besprechen, was es an steuerlichen Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise gibt. Wir alle waren ja negativ betroffen von dem absoluten Shutdown ab Mitte März. Auch die Hochschule war davon betroffen. Und die Finanzverwaltung hat doch sehr, sehr schnell auf diese Problematik reagiert, weil eins ganz klar: Corona-Krise bedeutet natürlich auch Wirtschaftskrise. Und diese bedrohlichen wirtschaftlichen Auswirkungen, Einbruch der Wirtschaftsleistung, hat sich die Finanzverwaltung sehr schnell bemüht aufzufangen, hat zunächst eine Serie von Schritten des Bundesministeriums für Finanzen dazu gegeben, da komme ich später drauf, und dann auch in rascher Folge Gesetzgebungsmaßnahmen, und zwar gab es ein erstes, mittlerweile wissen wir, dass es ein erstes war, Corona-Steuerhilfegesetz von Ende Mai diesen Jahres. Und es sind vom thematischen her das Umsatzsteuergesetz betroffen, das Steuerhilfegesetz, aber auch das Einkommenssteuergesetz und in einem anderen Punkt, das ist eher für uns fachlich tätig wichtig, das Umsatzsteuergesetz. Und dann wurde nachgelegt, und zwar mit einem allgemeinen Konjunkturpaket, das war so das Stichwort, mit dem es durch die Presse ging, also einem Konjunkturpaket vom 3. Juni des Jahres. Und in diesem Konjunkturpaket, im sogenannten, ist eben auch enthalten ein zweites Corona-Steuerhilfegesetz. Und das hat zum Thema wiederum die Umsatzsteuer, dann aber auch Einkommensteuer, Gewerbesteuer und enthält noch weitere Maßnahmen. Das heißt, wenn Sie irgendwas hören über Steuerhilfegesetz, müssen Sie jetzt immer schon wieder aufpassen. Es gibt also ein erstes und ein zweites. Ja, und wie gesagt, das BMF war natürlich noch schneller am Start als der Gesetzgeber. Der Gesetzgeber kann ja nie so zeitgerecht reagieren. wie eben das einzelne Ministerien können. Und es gab eine ganze Serie entscheidend des BMF. Es ging direkt los am 19. März. Sie sehen also quasi mehr oder minder Stecker gezogen und das BMF hat auch sofort reagiert mit Stundungsmaßnahmen und Verschöpfungsverzicht seitens der Finanzverwaltung. Und dann wurde nachgelegt, allgemeine Hilfen, Investmentsteuermaßnahmen, eine Verlängerung der Anmeldefrist für die Lohnsteuer wurde geregelt und schließlich die Möglichkeit einer pauschalierten Herabsetzung von Vorauszahlungen für das Vorjahr, also für 2019. Und auch schon am 19. März gab es gleichlautende Ländererlasse zur Gewerbesteuer. Auf die Gewerbesteuerproblematik möchte gerne der Lars später nochmal vertieft eingehen, da werde ich also nicht so viel drüber sagen. Ganz klar, die Gewerbesteuer von riesigem Interesse für kommunale Träger. Gut, dann lege ich mal los mit dem mittlerweile ersten Corona-Steuerhilfegesetz und dessen Inhalten, einfach damit Sie sich ein Bild machen können, inwieweit der Gesetzgeber versucht, den Unternehmen, aber auch den einzelnen Personen durch diese Corona-Zeit zu helfen, eben auch mit steuerlichen Maßnahmen. Ich fange mal an mit dem Umsatzsteuergesetz, weil eben Umsatzsteuer ganz klar für jeden von uns etwas sehr Sichtbares ist und auch etwas, was ganz unmittelbar wirkt. Die Frage von Hubi an alle, ich kann die Präsentation gerne über Herrn Rutsche dann zur Verfügung stellen. Okay, also nochmal das erste Corona-Steuerhilfegesetz. Wie gesagt, Umsatzsteuer für uns alle sehr gut sichtbar und zwar wurde schon geregelt in diesem ersten Corona-Steuerhilfegesetz, dass eben zu einer Abmilderung wirtschaftlicher Nachteile, gerade im Restaurantbereich, ja richtig hart betroffen waren durch lang andauernde Schließungen, dass es da eben vorübergehend möglich ist, mit dem ermäßigten Steuersatz zu besteuern. Sie wissen ja alle, der reguläre Steuersatz wären eben die 19% und ein ermäßigter Steuersatz für uns in Deutschland heißt normalerweise 7%. Das macht sich natürlich ziemlich stark bemerkbar. Bislang gab es eben diese ermäßigten Möglichkeiten nur für sogenannte Außerhausumsätze. Wichtig aber, da mag dann mancher vielleicht enttäuscht sein, das gilt nicht für die Abgabe von Getränken, also nur für Speisen. Ja. Und diese Regelung gilt grundsätzlich mal, aber wir werden sehen, dass es überlagert wurde dann durch das zweite Corona-Steuerhilfegesetz, gilt grundsätzlich mal für Umsätze nach dem 30.06.2020, also jetzt schon, ja, das Ganze läuft, und vor dem 1.07.2021. Aber Sie behalten es uns einfach mal im Gedächtnis, wenn wir dann über das zweite Corona-Steuerhilfegesetz sprechen, werden wir feststellen, dass es für die Zeit jetzt von Juli bis Ende diesen Jahres nochmal eine überlagernde Regelung. Okay, ja, dann etwas einigermaßen Spezielles. Das betrifft sicher nicht so viele in ihrem Alltag, aber immerhin. Und zwar betreffend juristische Personen des öffentlichen Rechtes wird es geben eine Verlängerung des Optionszeitraumes zu einer weiteren Nutzung von § 2 Absatz 3 Umsatzsteuergesetz in der alten Fassung. Das heißt, nach dieser alten Regel war eben die Unternehmereigenschaft bei solchen juristischen Personen des öffentlichen Rechtes an die Körperschaftsteuerpflicht und das Vorliegen eines Betriebes gewerblicher Art knüpft. Und nach Ablauf des Optionszeitraums kann eben die Unternehmereigenschaft nur unter den Voraussetzungen des UOB, USDG verneint werden. Und es muss auch eine Wettbewerbsverzerrung verneint werden. Aber wie gesagt, das betrifft nur Leute, die da sehr speziell im Thema drin sind. Deswegen lassen wir es dann mal bewenden an der Stelle. Wichtiger für die Allgemeinheit und mit der Krise ganz eng verknüpft ist die Frage, was passiert eigentlich mit Kurzarbeitergeld? Sie haben es ja bestimmt alle gehört, dass hier in Deutschland sehr viele Menschen mittlerweile in Kurzarbeit sind. Das Letzte, was ich dazu gehört habe, vielleicht hat jemand neuere Zahlen, aber was ich so gehört hatte, war, dass rund 7 Millionen Menschen im Moment in Kurzarbeit sind in Deutschland. Und jetzt ist es eben so, dass Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld grundsätzlich eben Arbeitslohn sind und damit auch steuerpflichtig. Und die Zuschüsse sind bis zu einer Höhe von 80% des Sollentgeltes sozialversicherungsfrei. Und was jetzt passiert mit Einführung eines Paragraphen 3, Nummer 28a, also für alle, denen das vielleicht nicht so vertraut ist, der Paragraph 3 enthält bei uns eine ganze Reihe von Tatbeständen, bei denen Steuerfreiheit besteht, und da wird jetzt ein neuer Paragraph 3, Nummer 28a eingeführt. Da will eben der Gesetzgeber diese Zuschüsse des Arbeitgebers steuerfrei stellen, allerdings nicht ohne einen kleinen Nachteil, nämlich das Ganze steht unter Progressionsvorbehalt. Das heißt, die Zuschüsse werden mit einberechnet zur Bestimmung des Steuersatzes, aber eben selbst nicht der Steuer unterworfen. Dann gibt es Neuregelungen zur rückwirkenden Änderung des Lohnsteuerabzuges und eine Regelung zur Eintragung dieser Zuschüsse in die elektronische Lohnsteuerbescheinigung. Wichtig in dem Zusammenhang eben der Zeitraum, und zwar wir haben eben diese Regelung nur für solche Zeiträume vor dem 01.01.2021 enden. Das heißt, es ist jetzt zunächst mal ein begrenzter Zeitraum. Bei all den Regeln, über die wir hier sprechen, ist es natürlich immer die Frage, inwieweit die Politik gegebenenfalls, je nachdem, wie wirksam alles ist, ja, unter Umständen noch nachsteuern wird. Aber das sind die Dinge, die wir jetzt. Dann wiederum für Steuerspezialisten eine Änderung im Umwandlungssteuergesetz, allerdings Spezialisten durchaus von Interesse. Und zwar haben wir hier jetzt eine Regelung, dass bei bestimmten Umwandlungsvorgängen eine Rückwirkung auf einen Stichtag möglich ist, der nicht nur 8 Monate vor der Anmeldung zur Eintragung der Umwandlung ins Handelsregister möglich ist, sondern sogar auf einen Stichtag, der bis zu 12 Monate zurückliegt. Das heißt, man hat einfach bei solchen Umwandlungsvorgängen, die betroffen sind, länger Zeit zu reagieren. Ja, das ist also durchaus wichtig, aber auch wichtig zu wissen, diese Neuregel, weil es ja eben der Krisenbekämpfung, der Krisenbeherrschung dienen soll, diese Neuregel ist auf Anmeldungen in 2020 beschränkt, kann also nur dieses Jahr in Anspruch genommen werden. Aber es hilft immerhin, ja, wenn jemand eben krisenbedingt so schnell nicht agieren konnte. Diese Vorgänge sind ja in der Regel eben auch Vorgänge, die notariell beurkundet werden müssen. Und da hilft eben, ein paar Monate mehr Zeit zu haben, durchaus weiter. Gut. Heißt also, den Fällen in dem Umwandlungssteuergesetz keine speziellere Regelung vorsieht, tritt automatisch eine steuerliche Rückwirkung um 12 Monate ein. Und weil es eben im Ergebnis nur für Verschmelzungen, Auf- und Abspaltungen von Kapitalgesellschaften gilt hier an der Stelle und für Ausgliederungen und Formwechsel oder auch für Umwandlung von Personengesellschaften oder sonstige Einbringung explizit eben normalerweise nur 8 Monate Rückwirkung gegeben werden, wird eben diese Rückwirkungsmöglichkeit durch diesen neuen Paragraph 27 Absatz 15 Umwandlungssteuergesetz, die ich nochmal ins Zweck denken, eben auch auf diese Umwandlungsvorgänge erstreckt, und es ist diese 12-monatige Rückwirkung damit insgesamt bei der Umwandlung. Gut, soviel zum ersten Corona-Steuerhilfegesetz. Dann kam, was ja eine Mischung unterschiedlichster Regelungen darstellt, das sogenannte Konjunkturpaket vom 3.6.2020. Und dieses Konjunkturpaket schließe ich. Ja. Dieses Konjunkturpaket enthält insgesamt 57 Punkte, aber immerhin 11 aus diesen 57 betreffen eben das Steuerrecht. Und von den 11 wiederum werden 9 Punkte durch das zweite Corona-Steuerhilfegesetz auch umgesetzt. Gesondert läuft eine Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes, das ist ein eigenes Gesetzgebungsverfahren. Ich habe hier auch bemerkt, welche Bundestagssache das ist, wenn jemand das nachfolgen möchte. Und dann das sehr viel größere Thema, nämlich eine Modernisierung des Körperschaftssteuerrechts. Die wird eben längerfristig vorbereitet. Es geht um komplexe Fragen wie Optionsmodelle von Personengesellschaften, die sich unter Umständen im Körperschaftssteuerrecht reinoptieren können. Also das hat jetzt hier im Konjunkturpaket direkt keine, im zweiten Corona-Steuerhilfegesetz keine weitere Regelung gefunden, sondern ja, was steht jetzt also drin im zweiten Corona-Steuerhilfegesetz? Da ist man nochmal an dieses Thema Umsatzsteuer gegangen. Warum? Es gab ja verschiedene Dinge, verschiedene Maßnahmen, die diskutiert wurden. Eine Sache war ja zum Beispiel, soll es eine weitere Abwrackprämie für sämtliche Autos geben, eben auch für Verbrennermotoren. Da gab es ja je nach politischer Couleur Leute, die dafür waren, Leute, die dagegen waren. Ist endlich wieder die allgemeine Abwrackprämie nicht gekommen, sondern man hat gesagt, okay, man versucht eigentlich die Konjunktur anders wieder anzuschieben. Und zwar setzt man hier eben ganz entscheidend auf eine Senkung des Mehrwertsteuersatzes. Und diese Senkung kommt oder ist gekommen für eine wirklich kurze Zeit, das muss man sich immer vor Augen führen, nämlich nur für 1.7. diesen Jahres, bis 31.12. diesen Jahres. Und da wird eben der reguläre Mehrwertsteuersatz von bislang 19% auf 16% gesenkt. Und der ermäßigte Steuersatz, der seit ja immer 7% war, wird auf 5% gesenkt. Und das bringt einiges an Problemen mit sich. Deswegen will ich da auch so ein paar Probleme ansprechen, damit Sie dafür sensibel sind, sei es für ihre eigenen Zwecke oder sei es auch, wenn sie jemand erklären müssen. Ja. Für die Unternehmen natürlich ganz klar, für diesen doch ziemlich beschränkten Zeitraum, ja, gibt es natürlich Probleme mit der Anpassung von IT-Systemen, mit Kassensystemen, mit der Rechnungsstellung, wenn es An- und Vorauszahlungen gibt. Das sind so Themen, auf die ich gleich sprechen komme. Also das ist nicht so ganz ohne Risiko, nur für ein halbes Jahr mal kurz Mehrwertsteuersätze runterzufahren. Was gehört auch noch dazu? Die Einfuhrumsatzsteuer wird verschoben auf den 26. des Folgemonats, sodass da eben etwas mehr Zeit ist. Ja. Insgesamt kann man sagen, dass dieses Projekt Senkung der Mehrwertsteuer, also wenn Sie jemand fragt, was ist die steuerlichen Maßnahmen, das am meisten Aufmerksamkeit hat, dann ist es bestimmt die Senkung der Mehrwertsteuer. Und es hat auch, das muss man auch dazu sagen, die größte Auswirkung auf den Bundeshaushalt und auch insgesamt auf den Haushalt der Bundesrepublik. Gut, dann einfach noch ein paar Spezialfragen in dem Zusammenhang, weil man kann in dem Zusammenhang eine Menge falsch machen. Die Senkung ist kein Wahlrechtsvorschlag. Ich werde jetzt gleich so die Einzelfragen mal ein Stück weit durchgehen. Okay? Okay, also, für welche Umsätze gelten diese neuen Steuersätze? Und da ist schon mal ganz wichtig, maßgebend ist die Ausführung des Umsatzes. Okay? Das heißt, es kommt nicht darauf an, obwohl man das ja meinen könnte, es kommt nicht darauf an, von wann die vertragliche Vereinbarung stammt, es kommt nicht darauf an, von wann die Rechnungsstellung ist, oder die Entgeltvereinbarung. Es kommt wirklich genau darauf an, wann ist der eigentliche Umsatz ausgeführt. Also hier schon mal bitte nicht drauf einfallen, wenn Sie zum Beispiel zu Ihrem Handwerker sagen würden, oh, stellen wir doch die Rechnung nur dieses Jahr, dann muss ich jetzt nur 16% zahlen und 19% zahlen. Ist ja egal, wenn du erst nächstes Jahr fertig wirst, das funktioniert nicht. Ja? Also Vorsicht, maßgebend die Ausführung des Umsatzes. Und dann stellt sich natürlich sofort die Anschlussfrage, ja, wann ist er denn ausgeführt, der Umsatz? Das finden Sie, wenn Sie sowas gucken müssen, im Anwendungserlass, im Umsatzsteueranwendungserlass. Lieferungen zum Beispiel, die werden zum Zeitpunkt der Verschaffung der Verfügungsmacht ausgeführt. Wenn es um sonstige Leistungen geht, die werden im Zeitpunkt der Vollendung ausgeführt, das wäre zum Beispiel der Handwerker, ja. Oder auch eine Werklieferung, die ist ausgeführt, sobald der Auftraggeber befähigt ist, im eigenen Namen für das auftragsgemäß fertiggestellte Werk zu verfügen. Regelmäßig also mit einer Übergabe und einer Abnahme. Darauf kommt es an. Ja? Also, wenn der Umsatz als ausgeführt zu betrachten ist, seit 1. Juli und bis Ende des Jahres, dann sind eben die niedrigeren Mehrwertsteuersätze die richtigen. Jetzt kann man natürlich überlegen, ob man das irgendwie besser hinbekommt. Und da gibt es jetzt verschiedene Gedanken, ist es jetzt besser, Herr Rutsche? Und zwar zum Beispiel das Thema Teilleistungen. Bei sogenannten Teilleistungen kommt es auf die Ausführung von Teilleistungen an, sodass man hier eine gewisse Chance hat, dass man zum Beispiel eine Teilleistung, wenn man schon nicht alles schafft, dass man zumindest eine Teilleistung noch in diesem zweiten Halbjahr 2020 schafft. Und so eine Teilleistung habe ich, wenn ich einen wirtschaftlich abgrenzbaren Teil einer Gesamtleistung habe, für den das Entgelt gesondert vereinbart, geschuldet oder auch abgerechnet wird, dann habe ich eben eine gewisse Chance, eben zumindest einen Teil der Gesamtleistung zu diesen niedrigeren Umsatzsteuersätzen zu bekommen. Dann die Frage, wann sind denn Dauerleistungen erbracht? Dauerleistungen habe ich nämlich immer dann, wenn sonstige Leistungen oder eben eine Gesamtheit von Lieferungen unbegrenzt oder für einen bestimmten Zeitraum geschuldet werden. Und da hat jeder Beispiele dafür. Ganz, ganz typisch für Dauerleistungen, Miete. Ja, Sie mieten quasi Monat für Monat die Wohnung, das ist eine typische Dauerleistung, oder Leasing oder Wartungsverträge oder Leistungen bei der Finanzbuchhaltung, also alles Dauerleistungen. Und da ist es eben so, dass bei einer monatlichen Leistungserbringung die Teilleistungen für die Monate Juli bis Dezember den neuen Steuersätzen unterliegen und danach ist es leider wieder nicht mehr der Fall. Soweit Verträge sind über Dauerleistungen, da können die Verträge als solche auch schon Rechnungen sein, dann muss für diesen Zeitraum der Steuerausweis geändert werden. Okay. Noch so ein Thema in dem Zusammenhang. Und zwar, oft gibt es ja, wenn etwas ziemlich teuer ist, nicht nur die eine Rechnung, sondern man leistet sogenannte Anzahlungen oder Vorauszahlungen. Und jetzt kann es ja sein, jemand hat so eine Anzahlung oder Vorauszahlung schon vor dem 1. Juli 2020 geleistet. Aber die eigentliche Leistungserbringung, die liegt jetzt eben genau zwischen 1.7. und 31.12. Wann habe ich so eine An- und Vorauszahlung? Das habe ich immer dann, wenn die Leistung insgesamt geschuldet wird, aber eben das Entgelt in Teilen angefordert wird. Und wenn solche Teilbeträge, solche Vorauszahlungen eben vor dem 1.7.20 vereinnahmt werden, dann ist in den Rechnungen eben noch entweder 19% oder 7%, also die normalen Steuersätze angegeben. Und in Rechnungen über vor dem 1.7.20 vereinnahmte Anzahlungen und Umsätze, die zwischen 1.7. und 31.12.20 erbracht werden, kann der Steuersatz eben mit diesen niedrigeren Steuersätzen, das heißt mit 16% oder 5%, ausgewiesen werden. Wenn jetzt diese Anzahlungsrechnung mit den höheren Prozentsätzen war, weil die Anzahlung halt vor dem 1. Juli war, die Leistung jetzt aber im zweiten Halbjahr erbracht wird, dann unterliegt richtigerweise ja der gesamte Umsatz den neuen Steuersätzen. Und dann ist eine Berichtigung durchzuführen, und zwar dann, wenn die Leistung ausgeführt wird. Das heißt, man bleibt also nicht sitzen quasi, ja, auf dieser unglückseligen Anzahlungs- oder Vorauszahlungsrechnung mit den höheren Steuersätzen, sondern dann ist eben diese Berichtigung möglich, und das finden Sie dann in diesem neuen Paragraphen 27 Absatz 1 Satz 3 Umsatzsteuergesetz. Und jetzt eine Frage, die immer wieder aufkommt, und zwar, jetzt sind zwar die Steuersätze niedriger geworden, aber wird es denn durch die Unternehmen überhaupt an den jeweiligen Leistungsempfänger weitergegeben, oder tun die das? Und hier ist eben entscheidend die zivilrechtliche Grundlage, die Sie haben zwischen den beiden Vertragspartnern, nämlich die Frage, habe ich eine Nettopreisvereinbarung oder eine Bruttopreisvereinbarung? Wenn ich gesetzlich vorgeschriebene Entgelte habe, so zum Beispiel bei Rechtsanwälten oder Notaren, Steuerberatern, Architekten und so weiter, dann wird die Umsatzsteuer ja immer zusätzlich geschuldet. Das heißt, ich habe also ein Nettoentgelt, und dann sind ganz klar für die Zeit zwischen 1. Juli und 31.12. die neuen Steuersätze eben anzuwenden. Ja, und wenn ich eine Bruttopreisvereinbarung habe, dann ist es eine Gesamtpreisvereinbarung. Das ist natürlich dann für denjenigen, der die Leistung empfängt, nicht so vorteilhaft, weil der Bruttopreis ist ja fest, ja. Und da steckt die Umsatzsteuer nur mit drin. Das heißt, hier wird unter Umständen eben der Vorteil nicht weitergegeben. Also hier muss jeder wirklich vertragliche Grundlagen sich angucken bei dieser Frage der Weitergabe. Ja, was geschieht? Die Frage wurde ja mehr oder minder so auch schon gestellt. Wenn der Unternehmer aber stur jetzt weiter im zweiten Halbjahr 19% oder 7% ausweist, da ist es eben so, dass grundsätzlich aufgrund der Regelung im § 14c Absatz 1 Umsatzsteuergesetz diese überhöht ausgewiesene Umsatzsteuer, die also entweder 3% zu hoch ist beim regulären Satz oder 2% beim ermäßigten, dass die dann auch durch den, der die da ausweist, geschuldet wird. Und dass mal grundsätzlich quasi auch keine Ausreden gelten, wie ich konnte mein Kassensystem nicht rechtzeitig umstellen oder sowas der Art. Und dem steht gegenüber, und das ist dann richtig lästig, dass der Vorsteuerabzug für den, der die Rechnung bekommt, aber nur in der gesetzlich zutreffenden Höhe möglich ist. Ja, das heißt, das klappt dann auseinander. Allerdings hat man sich jetzt entschieden, dass es in der Unternehmerkette zumindest so ist, also wenn ein Unternehmer Vertrag hat mit einem anderen Unternehmer, dass für diesen Monat, also für nur Juli 2020, ein zu hoch ausgewiesener Steuerbetrag nicht beanstandet wird. Das ist also dann doch so ein Zugeständnis daran, dass es irre schwierig war, für viele diese Umstellung überhaupt hinzubekommen. Ich habe auch so einen Beitrag gesehen über jemanden, der so Kassensysteme liefert, beziehungsweise da auch Dienstleistungen erbringt. Der hat gesagt, er geht schon überhaupt nicht mehr ans Telefon. Ja? Macht er nicht. Er kann eh niemandem mehr helfen. Also das hat schon ganz schön was losgetreten. Gut. Ja, wie sieht es aus? Also jetzt ganz konkret bei Restaurant- und Verpflegungsumsätzen, die sind ja für uns alle spannend. Das sieht eben so aus, dass zwischen 1.7. und 31.12. diesen Jahres der ermäßigte Satz von 5% gilt, aber nur für Speisen, nicht für Getränke. Und dass dann quasi ab Januar 21 bis 30.06.21 wieder das erste Corona-Steuerhilfegesetz greift. Nämlich dann gilt der ermäßigte Steuersatz von 7%, aber ebenfalls wiederum nicht für Getränke. Und jetzt kennt es ja jeder, wenn er zum Beispiel, man soll ja immer keinen Namen nennen, keine Werbung, also wenn jemand in ein nicht näher benanntes Burger-Restaurant zum Beispiel geht, ja, dann kennt er das ja, dass es da so Kombi-Angebote gibt aus Speisen und Getränken. Und dann fragt man sich natürlich ja, wie läuft es eigentlich, ich habe jetzt einen Burger und eine Cola. Da stellt sich die Finanzverwaltung, und so ist es eben jetzt auch geregelt, auf den Standpunkt, dass einfach nicht beanstandet wird, wenn bei solchen Kombiangeboten der auf die Getränke anfallende Anteil quasi geschätzt wird mit 30% des Pauschalpreises und dass man so dann eben auch die Umsatzsteuer aufteilt. Was ist, wenn es bei einem Umsatzentgelt Minderungen gibt? Da kommt es eben an auf den bei der Ausführung des Umsatzes geltenden Steuersatz. Das will ich Ihnen jetzt aber im Einzelnen mal ersparen, das Ihnen jetzt hier alles vorzukauen. Ja, es gibt zu dieser ganzen Problematik auch, muss ich ja zusätzlich sagen, ein ausführliches EMF-Schreiben. Also wenn jemand als Fachmann sich hier jetzt mit Einzelfragen beschäftigen muss, dann sollte er auf jeden Fall auch mal schauen, was das BMF dazu verlautbart hat. Gut. Das hier ist vielleicht noch ganz interessant, und zwar sogenannte Einzweckgutscheine. Das ist also ein Gutschein, den man nur für einen Zweck benutzen kann. Nicht ein allgemeiner Betrag, sondern da ist schon klar, was man dafür bekommt. Ja? Da ist es eben so, dass bei Einzweckgutscheinen vor dem 1.7. diesen Jahres ausgegeben wurden, noch die alten Steuersätze gelten, auch dann, wenn diese Gutscheine erst jetzt zwischen 1.7. und 31.12. eingelöst werden, also da partizipiert man dann leider nicht. Von den niedrigeren Steuersätzen, allerdings, wenn der Gutschein jetzt ausgegeben wird, zwischen 1.7. und 31.12., hat man diese niedrigeren Steuersätze, auch wenn sie sich quasi das, was man dafür bekommt, erst nach Ende dieses Jahres holen. Das ist unter Umständen natürlich auch eine Gestaltungsidee. Ja? Wenn klar ist, dass eine gewisse Sache dieses Jahr nicht mehr laufen kann, ist es möglicherweise eine ganz gute Idee, das zu steuern über Ausgabe des Einzweckgutscheines, weil sie dann eben sicher sind, diese aktuellen niedrigeren Umsatzsteuersätze zu haben. Dann Bereich Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, da wurde jetzt für 20 und 21, es soll ja genau nur für diese sein, die Möglichkeit des sogenannten Verlustrücktrages sehr stark erhöht. Und zwar konnte man seither nur 1 Million von Verlust zurücktragen und gegen Gewinne im Vorjahr rechnen. Jetzt wurde das dramatisch angehoben von 1 Million auf 5 Millionen, beziehungsweise eben auf 10 Millionen, wenn Ehepaare zusammen veranlagt sind. Und um das schon quasi für 2019 nutzbar zu machen, sollte Bildung der sogenannten Corona-Rücklage möglich sein, die man dann stückweise auffüllt. Weiteres wichtiges Mittel, zu dem man jetzt hier greift, hat man auch schon während der Finanzkrise, also 2008, 2009 schon dazu gegriffen, ist die Frage, wie ich etwas abschreiben kann. Und zwar kann ich normalerweise Wirtschaftsgüter ganz grob gesagt nur linear abschreiben. Das heißt, ich habe eine gute Nutzungsdauer und kann jedes Jahr dieser Nutzungsdauer einen gleichen Betrag abschreiben. Und damit ich jetzt mehr Aufwand generieren kann in Zeiten der Krise und damit entsprechend eine kleinere Steuerbemessungsgrundlage habe, wird jetzt die degressive AFA ermöglicht. Das heißt, ich kann jetzt anfangs 25% pro Jahr für jegliche Wirtschaftsgüter, Anlagevermögen abschreiben. Gedeckelt ist es allerdings auf das 2,5-fache der jetzigen, der linearen AFA. Aber das ist einfach eine Möglichkeit, schneller Aufwand zu kreieren. Klar ist natürlich auch, dass im weiteren Verlauf dann die AFA-Beträge kleiner sind, aber es zielt ja direkt jetzt auf die Wirkung in der Krise und ist daher befristet auf die Jahre 20. 21 und jeder hofft, ja, dass es danach wieder besser geht. Noch so ein paar kleinere Schmankerl in dem Zusammenhang. Es soll ja einen Kinderbonus geben von 300 Euro pro Kind, allerdings nicht zu früh freuen. Das wird wie das reguläre Kindergeld behandelt und das heißt eben, dass für Leute, für die der Kinderfreibetrag besser ist als das Kindergeld, am Ende des Jahres diese 300 Euro der Steuerbemessungsgrundlage zugeschlagen werden. und quasi der Besteuerung unterworfen werden. Also man hat die 300 Euro in dem Sinne nicht einfach auf der Hand. Ja? Gut. Dann ein weiterer Punkt, speziell für Alleinerziehende. Hier wird eben der Entlastungsbetrag angehoben. Ebenfalls jetzt wieder die Jahre 2021, das kennen Sie schon, ja, von 1.908 Euro auf 4.000 Euro. Und außerdem wird die Kaufpreisgrenze für die begünstigte Besteuerung bei rein elektrischen Dienstwagen angehoben, und zwar von 40.000 Euro auf 60.000 Euro. Also auch da kommt jetzt nochmal zum Ausdruck, dass man versucht, jedenfalls gezielt, nur E-Autos in der Krise zu fördern und eben nicht sämtliche Kfz. Das kleine Entschädigung dafür, haben wir ja vorher schon gesagt, ist eben diese Senkung der Mehrwertsteuer, die insgesamt günstig sich auswirken soll auf Investitionen eben aller Art. Ja, wie gesagt, Körperschaftssteuer ist ein Sonderfaktor. Hier noch wichtig, es wird angehoben, der sogenannte Ermäßigungsfaktor bei der Einkommensteuer auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb von jetzt gerade 3,8% auf genau das Vierfache, also auf 4,0 des Gewerbesteuermessbetrags. Das heißt, man kann jetzt mehr Gewerbesteuer anrechnen auf die Einkommensteuer. Eigentlich überfällig das Ganze, weil die 3,8 schon deutlich zu nieder waren, aber ich denke, Gewerbesteuer wird danach gerne noch was sagen. Aus meiner Sicht auch wichtig und überfällig, dass endlich mal ein bisschen mehr passiert, was steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung anbelangt. Man hat ja lange gebraucht, dass überhaupt mal eine steuerliche Forschungszulage in Deutschland kam, während andere Länder das schon längst hatten. Man hat jetzt die maximale Bemessungsgrundlage vom Januar 2020 bis Dezember 2025 auf 4 Millionen Euro verdoppelt. Was förderfähige Aufwendungen sind, da müssen Sie in das Forschungszulagengesetz gucken. Da können Sie das genauer sehen, um was es da geht. Und die Forschungszulage selbst beträgt die 25% der dort beschriebenen Bemessungsgrundlagen. Dann Gewerbesteuer. Hier ist jetzt beschlossen, eine Erhöhung des Freibetrages im Gewerbesteuergesetz, die quasi die Wucht dieser Hinzurechnungen, zum Beispiel muss man einen Teil von Mietzahlungen, obwohl es Aufwand war, der Steuerbemessungsgrundlage wieder zurechnen, aber auch Teile der Zinsen. Ja. Hier gab es jetzt also eine Erhöhung des Freibetrages von 100.000 bis 200.000 Euro. Und da ist auch nicht dieses ominöse Befristen auf die Jahre 2021 drinne, in der Regelung der Erhöhung des Freibetrages ist also keine Befristung enthalten. Wichtig, ganz, ganz wichtig, insbesondere für Gemeinden, das sogenannte kommunale Solidarpakt. Es sollen nämlich krisenbedingte Steuerausfälle hälftig durch Bund und Länder ausgeglichen werden. Sie wissen ja, die Gemeinden leben ganz überwiegend von der Gewerbesteuer. Und außerdem soll es kommen zu einer erhöhten Übernahme von Unterkunftskosten in der Grundsicherung zur Arbeitssuche. Auch das etwas, um eben die Kommunen zu entlasten. Dann gibt es noch eine Reihe von Einzelmaßnahmen, Senkung der EEG-Umlage, sogenannte Sozialgarantie. Es gibt Überbrückungshilfen, speziell für kleine und mittlere Unternehmen. Da geht es darum, dass sie eine Erstattung bekommen von bestimmten Prozentsätzen ihrer fixen Betriebskosten, wenn sie eben einen bestimmten Umsatzrückgang haben. Das ist ganz wichtig, weil es sich einfach um Geld auf die Hand handelt. Und hier nochmal die Innovationsprämie, eben speziell bei E-Autos, die soll eben bis 31.21 verdoppelt werden. So, jetzt ist hier noch einiges enthalten zum Schreiben des BMF. Das möchte ich aber aus Zeitgründen jetzt nicht durchgehen, sondern Sie nur mal dafür sensibilisieren, für jeden, der genau wissen muss, was eigentlich alles passiert seitens der Bundesregierung, seitens des BMF. Es geht darum, wie kann ich Steuervorauszahlungen erstattet bekommen, damit ich die Liquidität der Unternehmen schone. Und das Gleiche geht, wenn ich natürlich Steuervorauszahlungen anpassen kann, das heißt im Zweifel nach unten anpassen kann. Auch da geht es um Liquiditätsschonung für Unternehmen, die sowieso schon durch die Pandemie gebeutelt sind. Ja. Über Umsatzsteuer haben wir uns unterhalten. Darüber haben wir uns auch unterhalten, Arbeitergeld. Weiter auch, und das ist sehr wichtig, Stundungen von Steuerzahlungen durch die Finanzverwaltung. Auch das ist aktuell möglich und wird gemacht. Wir müssen uns aber bei all dem im Klaren sein, das hier ist nur eine Stundung. Ja? Also ab einem Tag X sind die Unternehmen leider wieder in der Lage sein, diese Zahlungen aufzunehmen, sodass wir alle nicht wissen, wie das Ganze ab Herbst laufen wird, wie dann die Wirtschaft hier in Deutschland dastehen wird und wie weit diese ganzen Dinge helfen, auf sich gesehen und jetzt nicht nur kurzfristig gesehen. Und auch Vollstreckungsmaßnahmen werden im Moment ausgesetzt durch die Finanzverwaltung. Und ich habe hier in der Folge dann diese ganzen BMF-Schreiben ein Stück weit aufgearbeitet, will es also jetzt nicht durchsprechen, aber wer immer das genauer wissen muss, kann sehr gerne einfach sich diese Unterlagen dann nochmal durchgucken. Und dann möchte ich jetzt auch zügig quasi das Bällchen zurückgeben, sei es jetzt an den Fritz oder an den Herrn Rutsche, wer immer gerne das jetzt macht. Ich gebe mal zum Herrn Rutsche den kleinen Ball und habe jetzt hier mit dem Moderator geändert.
Ja, vielen Dank an die Kollegin Dölker für den spannenden Vortrag. Ich möchte gleich weitergeben, angesichts der fortgeschrittenen Zeit auch, an den Kollegen Zipfel, der speziell zum Thema Gewerbesteuer noch einige Erläuterungen vorbereitet hat.
So, ich glaube, Sie können sie sehen. Okay, also, wir haben ja schon vieles gehört von der Angelika und jetzt wollte ich Ihnen noch ein bisschen was erzählen zu drei Punkten, die ich da spannend finde. Ich meine, die Punkte sind natürlich alle spannend, aber drei Punkte fand ich sehr spannend, über die man auch mal diskutieren kann, auch wissenschaftlich. Ja, man hat ja immer gelesen, dass der Herr Scholz beispielsweise sagt, jetzt kommen wir mit einem Wumms aus der Corona-Krise. Ja, und wir haben ja schon gehört, was da so alles passiert in diesem Corona-Steuerhilfegesetz 2. Was ich mich gefragt habe, ist das jetzt wirklich ein Wumms oder doch nur ein Wümschen? Ja, ein Wümschen. Und vielleicht mal am Anfang, das hat ja die Angelika Dölker auch schon gerade gesagt, ja, die Umsatzsteuersätze werden gesenkt. Ja. Als ich das gehört habe, da habe ich gedacht, wow, ja, von 19% auf 16%, da können wir ja doch jetzt wieder einkaufen. Ja. Wenn man jetzt aber mal rechnet, und das habe ich hier mal getan, dann ist die Ersparnis doch relativ ernüchternd. Ja. Also bei 100 Euro sparen Sie gerade mal 2,52 Euro. Ja. Und bei dem ermäßigten Steuersatz 1,84 Euro. Ja. Also Sie sparen, wenn Sie 100 Euro ausgeben durch diese Mehrwertsteuersenkung, 2,52 Euro. Und wenn man dann mal anschaut, okay, wenn jetzt jemand sich vielleicht gerade ein Auto kauft oder irgendwie ein Haus baut, für den lohnt sich es schon, aber selbst bei 10.000 Euro ja, spart man gerade mal 252 Euro. Ich meine, das ist schon Geld, aber also dass mich das jetzt animiert, 10.000 Euro auszugeben, einfach mal so, obwohl ich es nicht brauche. Okay. Jetzt ist nur die Frage, sehen Sie gerade meine Präsentation oder sehen Sie sie nicht? Jetzt muss ich gerade mal schauen im Chat. Sie sehen sie, ja? Okay. Manche sehen sie nicht. Perfekt. Also, Sie sehen sie. Also nochmal, also das muss man halt auch fairerweise sagen, ja, so viel ist die Ersparnis jetzt nicht. Und auf der anderen Seite, deswegen meine Frage, ein bisschen ketzerisch, ja, ist es wirklich ein Wümschen, ja? Ich meine, was ganz klar feststeht, das kostet uns einen Haufen Geld, ja? Der Gesetzgeber selber geht davon aus, das kostet uns fast 20 Milliarden Euro. Also teuer ist die Nummer auf jeden Fall. Erfolgreich, das bleibt abzuwarten. Das ist natürlich auch ein bisschen Psychologie. Solange alle dran glauben, dass sie viel sparen und nicht nachrechnen, machen sie vielleicht schon, kaufen sie jetzt auch wie die Verrückten. Ja, man muss aber auch sehen, viele werden dann im Dezember noch viel einkaufen und im Januar kommt dann wieder die Durststrecke, weil es dann wieder teurer wird. Ja. Das heißt, auch denken Sie dran, am Jahresende wieder tanken, ja, und alles voll machen, damit Sie halt da noch die 2,52 Euro bei 100 Euro sparen. Also das ist wirklich die große Frage, wie erfolgreich das ist. Denn, und das hat ja die Angelika Dölker auch schon gesagt, wenn Sie jetzt mal anschauen, gerade die Branche, die es am meisten jetzt getroffen hat, das heißt die Restaurants, die ja geschlossen sind und wo es jetzt auch noch nicht so dramatisch anläuft, ja, die haben bis Ende Juni noch 19% für ein Essen verlangen müssen. Ja, dann kriegen sie jetzt ein halbes Jahr lang, sind sie auf 5, ja, man kommt ja schon gar nicht so schnell mit, wie sich das denkt. Also dann nehmen sie fürs Essen 5% Umsatzsteuer und dann im Januar wieder auf 7% zu gehen und im Juli 2021 auf 19%. Ja, also wie oft die jetzt ihre Kassen umstellen müssen. Ne? Ich glaube, die brauchen mehr Zeit beim Kassenumstellen als beim Bedienen. Ja? Also das ist, und dann noch die Geschichte mit den Getränken, dass es dabei bleibt. Ja, aber dann hat man jetzt ein halbes Jahr 16% und dann wieder 19%. Ja? Da muss man ehrlich gesagt sagen, da machen es unsere österreichischen Freunde schlauer, denn die stellen gleich Getränke und Essen auf einen Steuersatz um. Ja? Deswegen werden wahrscheinlich auch mehr in Österreich Urlaub machen als dann in Bayern, ja, weil es da einfach billiger ist auch. Deswegen, was man einfach sagen muss, es sind enorme Umstellungskosten für die Unternehmen. Ja, also wahrscheinlich ist es sogar teurer, das umzustellen von ein halbes Jahr, als das, was es den Unternehmen bringt. Okay, Kaufanreize, Vorteile kann schon liegen auch vor. Kann sein Kaufanreize, ja. Oder die geben die Preise nicht weiter, dann haben sie halt einen höheren Gewinn. Das ist vielleicht für das eine oder andere Unternehmen auch wichtig, ja. Ansonsten interessiert es natürlich jetzt alle Privatleute, weil die sparen schon ein bisschen was, oder Ärzte, ja, wenn die jetzt schon lange ihre Röntgenmaschine kaufen wollten, dann sollen sie es halt jetzt kaufen, weil die haben eh keine Vorsteuerberechtigung, da wird es halt ein bisschen billiger. Oder Immobilientransaktionen, ja, die sind ja meistens auch umsatzsteuerfrei, da macht es halt vielleicht auch Sinn, wenn man da Kosten hat, dass man nur 16% zahlt. Das hatte die Angelika Dölker auch schon gesagt, da will ich gar nicht so viel sagen, da wissen Sie, der Verlustrücktrag wird ja erhöht, ja, von 1 Million auf 5 oder bei Zusammenveranlagung von 2 auf 10. Was jetzt aber wichtig ist und was ich jetzt noch dazu anmerken wollte, ist einfach, was ändert sich nicht, ja, bei der Gewerbesteuer, da wird dieser Verlustrücktrag nicht erhöht, ja, das ist vielleicht eine gute Info für die Kommunen, ja, denn die Verluste aus 2020, die dürfen wir ja nach 2019 zurücktragen, das heißt, da müssten die Kommunen ja jetzt sogar den Unternehmen Gewerbesteuer zurückzahlen aus 2019, weil sie in 2020 Verluste gemacht haben. Ja, das wird wohl nicht so schlimm kommen, weil eben der Verlustrücktrag, der bisher besteht, auch weiterhin bleibt. Ja, das heißt jetzt dann nicht so schlimm für die Kommunen. Aber in Zukunft, ja, schieben jetzt halt die Unternehmen hohe gewerbesteuerliche Verlustvorträge vor sich her. Und das wird sich bei den Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen in den nächsten Jahren schon bemerkbar machen, dass einfach da weniger an Gewerbesteuer reinkommt. Ja, das müssen wir, das heißt, ich glaube, dass die Kommunen, und das war ein bisschen mein Credo auch von meinem Part in dem Vortrag, dass die wohl auch den Gürtel ein bisschen enger schnallen müssen, denn so sprudeln wird die Gewerbesteuer in den nächsten Jahren nicht. Und wir wissen ja alle auch nicht, wie wir aus der Krise rauskommen. Ja, und die Anzeichen sind jetzt ja nicht so, dass es jetzt zu einem Mega-Aufschwung kommt, sondern wir haben uns ja vorher schon in einer Wirtschaftskrise befunden, vor Corona. Die hat Corona jetzt nur verstärkt. Aber was wir sehen in der Wirtschaft sind erhebliche Kapazitätsanpassungen. Das heißt, wir hatten Überkapazitäten. Ja, brauchen wir sich ja auch nicht wundern, wenn man unsere Technologie schlecht macht in unseren Autos, wo wir halt sehr viel Geld verdienen. Dann braucht man sich nicht wundern, dass halt die Leute keine Autos mehr kaufen und demzufolge auch die Arbeitsplätze reduziert werden. Das eine hängt halt mit dem anderen zusammen. Auf was ich jetzt mich jetzt noch kurz konzentrieren wollte, und da wollte ich Ihnen vielleicht ein paar interessante Aspekte einfach mal mitgeben, das ist jetzt nochmal diese Gewerbesteueranrechnung. Da hat ja die Angelika Dölker gesagt, da passiert eigentlich gar nicht so viel, ja, da wird ein komischer Gewerbesteueranrechnungsfaktor, der derzeit 3,8 beträgt, auf das Vierfache erhöht. Das ist erstmal so die Information. Jetzt wollte ich das mal ganz kurz schauen für alle die jetzt nicht im Steuerrecht jeden Tag heimisch sind. Wie funktioniert das mit dieser Gewerbesteueranrechnung und welche Effekte hat das? Das ist das Interessante, welche Effekte damit verbunden sind. Und zwar so ein Unternehmen, Gewerbebetrieb, ja, egal ob Personengesellschaft oder Einzelunternehmen. Achso, das muss man vorab noch sagen, das gilt nur für Personengesellschaften und Einzelunternehmen, also OHGs, KGs, nicht für GmbHs, nicht für Aktiengesellschaften. Ja, für die gilt das nicht. Die ermitteln ihren Gewinn aus Gewerbebetrieb, ja, und darauf zahlen die Gewerbesteuer. Und gleichzeitig, das ist ja nicht alles, die müssen ja auf die Einkünfte nicht nur Gewerbesteuer zahlen, sondern sie zahlen auch Einkommenssteuer. Nach dem Tarif maximal 42, manche sogar 45% versteuern die ihren Gewinn. Und dann kommt jetzt diese Gewerbesteueranrechnung und da dürfen Sie Ihre Einkommenssteuer um einen bestimmten Betrag mindern und Sie zahlen am Ende des Tages nur die Einkommenssteuer nach Anrechnung. Und jetzt ein interessanter Aspekt, wir haben ja immer noch den Soli und dieser Soli, 5,5%, wird berechnet auf die Einkommenssteuer nach Anrechnung. Also nicht auf die Einkommenssteuer vor der Gewerbesteueranrechnung, sondern nach der Anrechnung. Und das hat halt auch interessante Aspekte, genau dieser Umstand. Jetzt noch ganz kurz, wie ermittelt sich jetzt diese Gewerbesteueranrechnung? Das sind eigentlich drei Beträge, die man da berechnen muss oder die man zur Rate ziehen muss. Und den kleinsten der drei Beträge, den rechnen wir an. Ja, das ist das 3,8-fache des Gewerbesteuermessbetrags. Das 3,8-fache, das entspricht quasi einem Gewerbesteuerhebesatz von 380%. Ja. Wenn die aber niedriger ist, die Gewerbesteuer, also wenn eine Gemeinde weniger als 380% hat, dann wird auch nur die geringere gezahlte Gewerbesteuer angerechnet. Das heißt, wenn zum Beispiel eine nur 300% hat, dann wird nur das Dreifache angerechnet. Und die dritte Komponente wäre, naja, die auf diese gewerblichen Einkünfte entfallende Einkommenssteuer. Also wenn ich zum Beispiel keine Einkommenssteuer bezahle, dann darf ich auch keine Gewerbesteuer anrechnen. Also ich kriege nichts raus durch die Gewerbesteueranrechnung, zumindest nicht, wenn ich überhaupt keine Einkommenssteuer bezahle. Ja, also ich nehme den geringsten von beiden und dieses 3,8-fache, das wird jetzt erhöht aufs Vierfache. Das ist eigentlich schon alles. Also mehr passiert eigentlich nicht. Und was wir uns jetzt nochmal anschauen wollen, und das oder beziehungsweise ab wann gilt das? Das ist auch wichtig. Das gilt jetzt ab diesem Jahr, ab 2020. Und während andere Regeln jetzt in diesem Corona-Steuerhilfegesetz 2 nur befristet gilt, ja, soll das dauerhaft gelten. Also diese 3,8, die werden jetzt nicht wieder nach 2-3 Jahren zurückgenommen, sondern die bleiben jetzt wohl sehr lange im Gesetz. Ja, das soll wohl etwas länger sein. Und was wir uns jetzt mal anschauen wollen ist, ja, wie wirkt sich das denn jetzt aus auf die Steuerbelastung von Personengesellschaften oder Einzelunternehmen? Und das wollen wir uns mal hier anschauen. Da sehen Sie, diese blaue Linie, das ist die Steuerbelastung mit diesem neuen Faktor von 4,0. Und die gelbe Linie, die fängt eigentlich erst hier an, das wäre die bei dem Faktor 3,8. Hier vorne sehen Sie keine gelbe Linie. Warum? Naja, die blaue und gelbe Linie liegen übereinander. Aber hier sehen Sie schon einen sehr interessanten Aspekt, denn je höher die Gewerbesteuerhebesätze sind, ja, bis zu einem bestimmten Punkt, desto geringer wird die Belastung des Unternehmens. Das ist ja auch was Interessantes. Die Gewerbesteuer steigt und trotzdem sinkt die Gesamtbelastung. Ja, bis zu einem bestimmten Punkt, und das sehen Sie, bei der gelben Linie war das etwa 380% und bei dem Faktor von 4,0 ist es genau bei 400%. Dann steigt es allerdings an. Dann ist nicht mehr so schön. Also da merken Sie, je höher der Hebesatz wird, demzufolge je höher die Gewerbesteuer wird, desto höher ist auch die Gesamtbelastung. Ja, und das sehen Sie, das hat sich jetzt sogar verbessert durch diese Erhöhung des Faktors. Ich habe Ihnen das jetzt hier mal absolut aufgeschrieben. Ja. Die Hebesätze, hier sehen Sie es ja für ganz viele Hebesätze, hier sehen Sie es mal für ausgewählte. Und da sehen Sie, bei 200-300%, je nachdem, wie hoch die Kommune ihre Hebesätze hat, und da wissen Sie ja, die Städte haben meistens höhere Gewerbesteuerhebesätze. In Baden-Württemberg die kleineren Kommunen, ja, die sind ja alle unter 400%, was ja eigentlich gut ist. Und da sehen Sie, bis 400% ändert sich eigentlich gar nicht so viel. Ja, also bis 380% ändert sich durch den Faktor für die Leute überhaupt nichts. Die zahlen die gleiche Steuerbelastung wie bisher. Und erst so ab 380%, da sehen Sie, die haben dann eine Entlastung. Das heißt, die zahlen dann eine geringere Steuerbelastung, Gesamtsteuerbelastung durch diese Erhöhung des Anrechnungsfaktors. Das war fast zu erwarten. Und das gilt auch, egal ob das 42 Einkommenssteuersatzprozent sind oder 45%. Was ich jetzt nochmal schauen wollte, und das ist ja auch interessant, dass, da wissen Sie, wir zahlen ja quasi, haben wir gesagt, Einkommenssteuer auf die Gewinne, die wir machen, aber halt auch Gewerbesteuer. Und es kann oft sein, und das soll mal hier ein Beispiel sein, unser Gewinn soll 100 betragen, ja, aber die Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuer ist höher. Ja, denn es gibt in der Gewerbesteuer Regeln, da hat die Frau Dölker vorhin schon gesagt, da wird was hinzugerechnet, ja. Und das habe ich jetzt mal hier gemacht und habe gesagt, bei der Einkommenssteuer besteuert man Gewinn von 100. Und bei der Gewerbesteuer allerdings besteuert man eine Bemessungsgrundlage von 140. Ja. Das heißt, wir zahlen hier eine höhere Gewerbesteuer. Und das Interessante, was Sie hier sehen, bei Personengesellschaften durch diese Gewerbesteueranrechnung, da sehen Sie, obwohl die Gewerbesteuer steigt, sinkt die Gesamtbelastung. Sie sehen hier diese blauen Beträge. Das heißt, mit höherer Gewerbesteuer sinkt meine Belastung. Das ist ja schon ein sehr paradoxes Beispiel. Das heißt, die Kommune nimmt mehr Geld ein, dadurch auch, aber den Unternehmer wird das nicht teurer in der Gesamtbelastung, so wird es sogar günstiger. Ja? Und da ist sogar der Effekt, je höher die Gewerbesteuer hier ist, je höher der Gewerbeertrag ist, desto höher ist dieser Effekt. Und das sehen Sie durch den Faktor 4,0, bleibt es bei dem gleichen Konzept, das verschiebt sich noch etwas und wird sogar noch stärker. Ja, also die Erhöhung, das sehen Sie hier, bei 400%, obwohl der mehr Gewerbesteuer zahlt, spart er insgesamt Gesamtsteuerbelastung. Das ist eigentlich ein sehr interessanter Fall bei Personengesellschaften. Aber, und das sehen Sie hier, ab etwa 400% oder 422% jetzt, da steigt es jetzt an. Ja, also da würde natürlich auch eine höhere Gewerbesteuer zu einer geringfügig höheren Gesamtbelastung führen. Das ist das eine. Jetzt haben wir aber immer in den Kommunen nicht nur Personengesellschaften, sondern wir haben auch Kapitalgesellschaften. Und das wollte ich Ihnen hier mal zeigen. Bei Kapitalgesellschaften sieht das leider etwas anders aus. Ja? Denn da muss man sagen, je höher der Gewerbesteuerhebesatz bei einer Kapitalgesellschaft ist, und wir in Deutschland rechnen immer theoretisch 400%, das sind immer diese 29,83% Belastung, dann sind wir etwa bei diesen 30%. Ja, aber Sie sehen, wenn der Hebesatz nur 200 ist, dann wären wir bei 22, ist auf 490, so wie in München, sind wir fast bei 33%. Aber was sieht man hier? Hier ist, je höher der Hebesatz ist, desto höher ist auch die Belastung. Wenn man das gleiche Spiel macht wie gerade eben, ja, dass ich sage, der Gewinn ist eigentlich nur 100, aber die gewerbesteuerliche Bemessungsgrundlage ist 140, weil ich muss da was draufrechnen, da sehen Sie, wie sich das noch weiter verschlechtert, da merken Sie, da geht nämlich die Gewerbesteuer 1:1 in die Gesamtbelastung ein und Sie sehen, da steigt auf einmal die Belastung extrem an. Ja, während Sie hier bei 100 33% hätten, hätten Sie hier schon fast 40%. Ja, das heißt hier, Kapitalgesellschaften, denen tut die Gewerbesteuer wirklich weh. Das ist eigentlich die Botschaft, während Personenunternehmen, also Einzelunternehmen und Personengesellschaften, soweit die Anrechnung funktioniert, haben die sogar Glück und die Steuer sinkt sogar. Das habe ich Ihnen hier nochmal als Gegenüberstellung gemacht. Ja, das soll diesen Effekt nochmal zeigen. Sie sehen, bei Körperschaften, da tut jeder Hebesatzerhöhung oder jede höhere gewerbesteuerliche Bemessungsgrundlage richtig weh. Das sehen Sie, da steigen die Sätze richtig an. Während bei Einzelunternehmen, das sehen Sie am Anfang, haben die sogar, je höher die Gewerbesteuer ist, ja, haben die sogar einen positiven Effekt. Und erst so ab 422%, da steigt zwar auch an, aber doch nur geringfügig. Ja. Und da sehen Sie auch die Bedeutung der Gewerbesteuer für verschiedene Rechtsformen. Ja. Kapitalgesellschaften, für die ist die Gewerbesteuer ganz böse, ja, während für Personengesellschaften und Einzelunternehmen die Gewerbesteuer gar nicht mehr so problematisch ist. Ja. Da könnte eigentlich die Kommune viel mehr zugreifen. Jetzt habe ich nur noch ein kleines Beispiel und da haben wir es auch geschafft. Denn viele Kommunen überlegen ja gerade jetzt, wegen der Einnahmeausfälle, ja, ob sie nicht die Gewerbesteuerhebesätze anheben. Ja. Und man muss sagen, für die Personengesellschaften, ja, dann wäre es sogar unproblematisch, dass wenn beispielsweise Kommunen bisher 380% hatten und man hebt es jetzt auf 400% an. Ja. Bisher, das sehen Sie, haben die bei 42% eine Gesamtbelastung gehabt von 43,58. Ja. Und wenn die Kommune das jetzt anhebt auf 400%, und wir ja aber auch den Anrechnungsfaktor jetzt auf 4,0 angehoben haben, dann sehen Sie, dann sinkt sogar die Gesamtsteuerbelastung. Also die Personengesellschaften wären sogar froh, wenn die Kommune jetzt den Hebesatz von 380% auf 400 anhebt. Wenn das dann nicht reicht und die hebt es nochmal auf 420% ab, dann sehen Sie jetzt, dann wird es natürlich auch schon ein bisschen teurer, auch für die Personengesellschaft. Also da sehen Sie, während es hier noch sinkt, wird es hier ansteigen. Und dann würde man jeden Prozentsatz merken. Bei den Körperschaften dagegen, und das haben wir ja gerade ja eben auch festgestellt, da sehen Sie, da haben Sie immer eine Mehrbelastung. Also die würden sich jetzt nicht freuen, wenn die Kommune von 380 auf 400% geht. Ja. Wenn man das mal schaut, diese 40% Anhebung, ja, da sehen Sie bei Personengesellschaften, würde sich die Gesamtbelastung schon auch erhöhen, ja, weil es ab 400 dann trotzdem mehr Belastung gibt, 400% Hebesatz, 0,63. Und bei Kapitalgesellschaften wäre es das Doppelte, was die schmerzt. Ja. Also da sieht man halt wirklich den Unterschied. Leider gibt es eben nicht Hebesätze für Personengesellschaften, den könnten wir auf 400% tun und für Körperschaften könnte man lassen. Ja. Das geht halt leider nicht. Und jetzt noch am Ende die Frage, wer zahlt mehr Steuern? Das würden Sie sagen, ein Freiberufler, ja ein Vermieter, die zahlen ja keine Gewerbesteuer, also ein Arzt, Rechtsanwalt, der freiberuflich tätig ist, oder ein Gewerbetreibender. Ja. Und das Interessante ist, was Sie sehen, die graue Linie, das ist die Steuerbelastung eines nicht gewerbesteuerpflichtigen, also eines Vermieters, eines Arztes. Ja. Und die blaue und die gelbe Linie, das sind die Gewerbesteuerpflichtigen. Und jetzt haben Sie auch hier ein paradoxes Ergebnis, denn der Gewerbesteuerpflichtige zahlt weniger Steuern als ein Arzt. Ja, das finden die Ärzte natürlich blöd. Das heißt, die zahlen ja eine Gewerbesteuer, aber trotz Zahlung der Gewerbesteuer haben sie am Ende des Tages eine geringere Belastung. Denn Sie sehen, die blaue Linie und die gelbe Linie ist unter der grauen, bis zu bestimmten Punkten. Und da sehen Sie, da zahlen sie gleich und wenn der Hebesatz höher wäre, dann würden schon die Gewerbesteuerpflichtigen mehr bezahlen jetzt als die Freiberufler. Und das verschiebt sich jetzt halt auch. Das sehen Sie, bisher war das bis 401% und jetzt ist es ab 423% Hebesatz. Dann zahlen die ungefähr gleich und danach würde dann der Gewerbesteuerpflichtige doch mehr bezahlen als der Arzt. Warum ist es so? Und das wollte ich Ihnen ja auch nochmal kurz zeigen, denn das soll ja auch, wir wollen ja auch die Wissenschaftlichkeit hier betonen. Ja, wenn man mal anschaut, nicht gewerbesteuerpflichtiger, ja, der zahlt seine 42% Einkommenssteuersatz, wenn er im Spitzenbereich ist. Ja, und auf diese 42% zahlt er 5,5% Soli, macht 2,31, hat er eine Belastung von 44,31. Und jetzt noch mit der alten Rechnung, einer mit Gewerbesteuer, ja, der zahlt erstmal seine Gewerbesteuer bei 380%, wäre das genau 13,3%. Dann zahlt er seine Einkommenssteuer, darf aber diese Gewerbesteuer ja anrechnen. Das ist genau der Höchstbetrag, 13,3. Das heißt, er hat ja dann nur 28,7% Einkommenssteuer nach Anrechnung. Und dann hatte ich Ihnen vorhin gesagt, der Soli, der berechnet sich eben auf die Einkommenssteuer nach Anrechnung. Und deswegen zahlt er nur 1,58 Soli. Und jetzt merken Sie, das ist nämlich genau der Unterschied, warum der weniger bezahlt als der andere. Der zahlt einfach weniger Soli. Deswegen, was ist jetzt also der Vorteil? Der Vorteil ist quasi der Soli-Steuersatz, nämlich die 5,5% auf die Gewerbesteueranrechnung. Ja, also wenn Sie 5,5% mal 13,3 rechnen, ist es genau 0,73. Und das ist genau der Vorteil, den der Gewerbesteuerpflichtige weniger bezahlt als der, der Gewerbesteuer bezahlt. Und dadurch, dass wir jetzt den Faktor auf das Vierfache erhöht haben, ja, wird ja auch dieser 13,3 wird 14 und deswegen wird der Vorteil sogar noch höher. Ja. Und deswegen, das ist eigentlich der Vorteil und deswegen ist es auch so wichtig oder für die vorteilhaft für die Gewerbesteuerpflichtigen, dass der Soli eigentlich bleibt. Ja. Für die ist der Soli nämlich gar nicht so schlecht, denn je höher der Soli oder er bleibt, desto weniger Steuern bezahlen die. Ja. Wäre der Soli, wird man den Soli abschaffen, dann würden die wieder gleich viel Steuern bezahlen, was ja eigentlich richtig wäre. Ja. Aber natürlich aus Sicht der Gewerbesteuerpflichtigen ist es eigentlich praktisch. Und jetzt kommt es zu eigentlich zu einer interessanten Geschichte bei Personengesellschaft. Das heißt, und das sehen Sie hier, dieser Vorteil, Soli-Zuschlagssatz auf die Gewerbesteueranrechnung, ist ja umso höher, je höher diese Gewerbesteuer ist. Das heißt, der Personengesellschaft würde gerne viel mehr Gewerbesteuer zahlen. Denn je mehr Gewerbesteuer er bezahlt, desto geringer ist seine Gesamtbelastung. Desto weniger Soli zahlt er. Ja, also da wäre es natürlich interessant, ja, der sagt, ruhig komm, wir machen ein paar Hinzurechnungen. Ja, Hauptsache, ich zahle viel Gewerbesteuer, weil dann kriegt die Gemeinde mehr Geld, ja, und der Steuerpflichtige spart auch noch. Ja. Also da zumindest Kommune und Steuerpflichtige haben einen Vorteil. Wer in die Röhre schaut, ist der, der den Soli kassiert, das ist der Bund. Aber der hat ja eh genug Geld, das wissen wir ja, deswegen gibt er ja eh gerade so viel aus. Also. Bei Personengesellschaften ist es also gar nicht schlecht mit der Gewerbesteuer. Das sollte das sein, was wir heute rüberbekommen wollten. Aber bei Kapitalgesellschaften, das ist unser Problem, dem tut jeder Euro Gewerbesteuer weh. Das wäre jetzt nicht so positiv. So, also jetzt habe ich auch leider überzogen, tut mir leid. Aber das war es jetzt mal, was wir Ihnen auch sagen wollten. Ich hoffe auch, dass ein paar Leute aus der Fakultät 1 dabei war, wo wir halt auch ein bisschen mit den Kommunen, das war so ein bisschen mein Petitum heute nochmal, die Auswirkungen auf die Kommunen etwas noch mehr herauszustellen. Vielen Dank erstmal und dann schauen wir mal, ob es noch irgendwelche Fragen gibt.
Ja, vielen herzlichen Dank an die Kollegen Dölker und Zippel für die spannenden Vorträge. Wir sind jetzt leider schon erheblich über der Zeit. Deswegen will ich insgesamt nur zwei Fragen zulassen und die auch bitte knapp zu beantworten sind. Alle weiteren Fragen bitte ich an uns per Mail zu stellen. Wir leiten sie an die Referenten weiter. Hier ist jetzt gerade eine Frage im Chat gestellt. Wer muss alles Gewerbesteuer bezahlen? Also das ist eine grundlegende Frage. Die gebe ich gerne zur Beantwortung weiter.
Ja, grundsätzlich alle, die gewerbesteuerpflichtig sind, ja, also die einen Gewerbebetrieb haben und gewerblich tätig sind. Ja, also Freiberufler nicht, denken Sie aber auch die Apotheker, ja, da denkt man auch immer, das sind Freiberufler, aber Apotheken, die müssen auch, die sind eigentlich mehr Händler als Freiberufler, die müssen Gewerbesteuer zahlen. Ja, Kapitalgesellschaften per se, und bei Unternehmern muss man halt immer schauen, ob die eher freiberuflich tätig sind oder ein Gewerbebetrieb.
Sehr gut, vielen Dank. Knappe Antwort, klare Antwort. Gibt es weitere Fragen? Also eine Frage wäre möglich. Ansonsten würde ich Sie bitten, die Fragen per Mail zu stellen. Also es gibt sicher viele spannende Punkte noch, die man jetzt diskutieren kann.
Ja, was man hier sieht im Chat, ist ja eine Frage, die Umstellungskosten für Unternehmen. Ja, also die sind halt riesig. Ja. Ich glaube, der Gesetzgeber geht von viel zu geringen Kosten aus. Ich meine, jetzt müssen Sie ja quasi jede Rechnung, Ihr ganzes Rechnungssystem umstellen. Und ehrlich gesagt weiß selbst die Verwaltung noch nicht mal, wie man das erklären soll. Ja, weil die können in die Formulare jetzt nicht einfach die Bemessungsgrundlage reinschreiben, weil die ganze Software, selbst auf Finanzamtsseite, rechnet da 19% auf. Das heißt, die überlegen sich gerade erstmal, und das müssen die halt bis 10. August hinkriegen, weil dann werden die ersten Monate abgerechnet, wo der neue Steuersatz gilt, wie man überhaupt diese Beträge jetzt erklärt, ja, damit es auch im Finanzamt richtig verarbeitet wird. Und da überlegt man, das war so mein letzter Stand zumindest, dass man zum Beispiel auch in die Formulare dann für sonstige Steuersätze jetzt diese 16% Bemessungsgrundlage erklärt. Ja, also das ist ja auf beiden Seiten ein Megaproblem für ein halbes Jahr. Und ich glaube, viele Unternehmen und viele Umsatzsteuerexperten, die schlagen die Hände über den Kopf, weil das einfach unheimlich viele Zweifelsfragen gibt, ja, und alleine die technische IT-Umsetzung, das ist enorm, was das bedeutet, das darf man gar nicht so unterschätzen. Ja.
Prima, ja, vielen herzlichen Dank nochmal an Sie alle, dass Sie teilgenommen haben, an die beiden Referenten für Ihre spannenden Vorträge. Wir werden die Datei wieder veröffentlichen und Sie finden sie dann auf unserer Homepage. Die nächste Sitzung ist geplant für September. Im August haben wir Sommerpause. Ich wünsche Ihnen allen schöne Ferien und würde mich freuen, wenn wir uns im September zu unserer nächsten Sitzung im Corona-Kolloquium wiedersehen. Vielen Dank.